1. Mose 42. Ich habe diesen Abschnitt ausgewählt, weil ich noch nie darüber gepredigt habe. Und die Josefs Geschichten sind so anschaulich. Und vor allem dieser Abschnitt hilft uns sehr, Vergebung zu begreifen. Ganz anschaulich und plastisch. 1. Mose 42, von Vers 5 bis Vers 22. Das wäre natürlich schön, wir könnten noch weiterlesen, aber das müssen Sie alleine tun. Josef war nach Ägypten verkauft. Sie kennen die ganze Geschichte mit der Frau von dem Potiphar, Josef im Gefängnis. Josef war erhöht. Er hat ja den Politikern den guten Rat gegeben, den man manchmal heute noch den Regierenden geben wollte, in guten Jahren schon zurückzulegen für die schlechten Jahre und nicht Neuverschuldungen in guten Jahren zu machen. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern jetzt kommt die schwere Zeit, die Hungersnot, die auch das Land Kanaan erfasst. Vers 5, so kamen die Söhne Israels Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen, denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot. Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Und er sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie sprachen: Aus dem Lande Kanaan, Getreide zu kaufen. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er vor ihnen geträumt hatte, und sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter und seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm: Nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Er sprach zu ihnen: Nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworten ihm: Wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Söhne im Lande Kanaan, und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Josef sprach zu ihnen: Es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr, daran will ich euch prüfen. So wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen. Es komme denn her, euer jüngster Bruder. Sendet einen von euch hin, der euren Bruder hole, ihr aber sollt gefangen sein. Daran will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgeht. Andernfalls, so wahr der Pharao lebt, seid ihr Kundschafter. Und er ließ sie zusammen im Gewahrsam legen 3 Tage lang. Am 3. Tag aber sprach er zu ihnen: Wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, sodass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ich's euch nicht, als ich sprach: Versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören? Nun wird sein Blut gefordert. Lassen Sie mich zuerst mit einer ganz anderen Geschichte beginnen. Eine Männerrunde in unseren Tagen macht miteinander ein paar Urlaubstage. Und sie sitzen abends zusammen, und wie es da so bei Männern ist, die lachen tüchtig, die erzählen sich Witze, die Wände wackeln und da wird auf den Tisch geschlagen. Und so wie man so redet, allerhand, und wie alle die Witze so erzählt waren, die man eben wusste, da kam man auf die Skandale zu sprechen. Der Spiegel hat wieder einiges berichtet, in der Bildzeitung stand manches. Und so mittendrin sagt plötzlich einer, es war ein Geschäftsmann, er hatte so ein Installationsgeschäft zu seinem Nachbarn, ein Wirtschaftsjurist: Du steckst ja auch ganz tief in so dunklen Geschäften. Kurze Stille. Andere lachen wahnsinnig über den tollen Witz. Und der setzt noch eins drauf und sagt, ja, ich hätte es nicht gedacht. Aber gestern, sagt er ganz leise, wurde mir vertrauliches Material zugespielt. Die anderen lachen über den herrlichen Witz. Man denkt nichts Böses. Am nächsten Morgen, als sie verabredet zum Frühstück kommen, fehlt der Jurist. Und schließlich gehen sie in sein Zimmer und er hat sich das Leben genommen. Und da lag ein Zettel auf dem Nachttisch. Nachdem ihr alles wisst, kann ich nicht mehr weiterleben. Die wussten überhaupt nicht. Das war doch ein dummer Witz. Aber er war tödlich, weil er wach war. Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen würden, wenn jetzt hier alle um Sie herum wüssten, was alles im Geheimen und im Finstern in Ihrem Leben schon los war. Da wollten wir alle versinken, wir können einander nicht mehr in die Augen schauen. Es ist ein Glück, dass es Distanz gibt, dass wir uns selber nicht kennen. Gegenseitig. Gut so. Man sagt ja, das Thema der Schuld sei heute nicht interessant, das interessiere den modernen Menschen nicht. Dieser Satz wird ja fortwährend erwähnt. Der moderne Mensch frage nur noch nach dem gnädigen Nächsten, nicht mehr nach seiner Schuld vor Gott und so weiter. Gucken Sie mal gerade die Magazine an oder die Presse und die Fernsehberichte. Ein Thema, das allein interessiert und Auflagen steigert, ist Schuld. Warten Sie mal, wenn bei dem Berlusconi noch einiges aufgedeckt wird, wie interessant das wird. Wie alle danach gieren. Schuld ist das Thema unserer Tage, fortwährend. Wir können aufdecken von anderen, aber unsere Schuld, ja nun, von unserer Schuld reden wir nicht im Gespräch, wenn wir dann also miteinander zusammen sind und dann reden wir über Skandale und so. Müssen ja mal nur den Test machen, sagen, und wie? Und bei Ihnen, Sie sind sicher vollkommen und fehlerlos. Und sagen, nein, ich bin ja auch nicht ganz sündlos. Wenn Sie nachbauen, sagen, ja, was hast du dann? Es wird nie einer von sich über seine Schuld reden. Nie. Das ist viel zu blamabel. Da sagt man höchstens, ja nun, ich habe auch schon so kleine Dinge so gehabt und so, was jeder so macht und so, ich bin ja auch nicht so ganz. Es fällt uns unheimlich schwer, über unsere Schuld zu reden. Und das ist keine Erscheinung des modernen Menschen. Denken Sie mal an die ersten Menschen im Paradies, Adam und Eva. Sie brachten es nicht über die Lippen, über ihre Schuld zu reden. Das ist uralt und tief in uns drin und das steckt uns so tief im Blut. Gut ist ja in unserem Leben nur, dass wir ja vieles vergessen. Wir klagen oft, dass wir vergessen, weil uns die Termine aus dem Kopf rausrutschen, dass wir vielleicht auch manchmal die Namen vergessen und dann sagen wir, das ist so schlimm, dass wir jetzt alles vergessen. Seien Sie froh, dass es in Ihrem Leben ein Vergessen gibt. Es gibt ja Stunden, wo wir uns unserer Schuld schier erdrückt werden. Und wir wissen immer aus und ein, wir können nachts nicht mehr schlafen und dann, Tage später, haben Sie es vergessen. Es ist wunderbar, das Vergessen. Verführerisch ist das Vergessen, ganz toll. Wenn Sie alles noch wissen, so wie er Sie schon manchmal geplagt hat, wenn das Gewissen schlägt, Sie würden es ja gar nicht mehr aushalten. Sie können den Tag heute nicht durchbringen. Das Vergessen ist ein Stück Hilfsmittel, überhaupt bei manchen Bösen, bei manchen Schwermutsgedanken, bei manchen Verletzungen. Wir können in unserem Leben sehr genau noch oft aufzählen, wer uns Böses tat. Die Eltern, die uns vielleicht die Berufsausbildung vorenthalten haben, die vielleicht einen Bruder oder eine Schwester bevorzugt haben oder wo uns in der Schule Unrecht widerfahren ist, wo wir zu Unrecht eine Ohrfeige gelandet bekommen haben. Wir wissen ja alles noch genau, aber unsere Schuld, wir verdrängen, wir vergessen. Und jetzt passiert es immer wieder, dass oft nach Jahrzehnten alte Schuld wieder aufwacht. Und darüber kann man mit niemand reden. Wir kennen niemand. Und oft auch in den Gottesdiensten wird gesagt, die Schuld sei heute nicht mehr interessant und nicht mehr aktuell. Das sei vielleicht früher zu Martin Luthers Zeiten noch so gewesen, dass da junge Menschen zerbrochen wären unter ihrer Schuld. Ich weiß, dass heute Menschen, auch dann oft in der Stille des Alters, es nicht mehr aushalten und sie niemand finden, mit dem sie über die alten Dinge reden können. Da fallen einem Dinge ein, was man an den Eltern versündigt hat. Dinge, die uns vielleicht ganz klein vorkommen, die so schwer werden, dass man darüber am Leben verzweifelt. Da waren Dinge, wo man sich kurz bereichert hat, vielleicht einen Griff irgendwo in eine fremde Kasse. Und jetzt ist es geschehen. Da lächeln vielleicht die anderen drüber, dass man darunter leidet, unter einem Steuerbetrug oder unter einer Schwarzfahrt mit der Straßenbahn. Aber wenn das aufwacht, nach Jahren oft wird es uns so unheimlich schwer. Und ich darf Ihnen sagen, dass das aufwacht, das ist eine Gnade Gottes. Wenn es uns in dieser Welt vor dem jüngsten Tag noch einmal kommt, damit wir es bereinigen können, damit wir frei werden. Es ist eine Gnade Gottes, wo wir froh sein sollen, wenn es ans Licht kommt, dass nie mehr bei uns diese flotten Sprüche über die Lippen gehen, als ob der Mensch eben gut sei, nur so ein paar kleine Erziehungsfehler hätte und wenn er es recht meint, dass sein Leben schon ganz recht führen könnte. Stimmt doch gar nicht. Und das ist gut und ich wünsche, dass das bei Ihnen alles aufwacht, was noch ans Licht muss. Lesen Sie Bibel. Wenn Sie Bibel lesen, sind Sie immer am Leben dran. Da fällt auf, dass die größten Gottesbegegnungen, die Menschen hatten, nicht durch Träume, nicht durch Offenbarungen passiert sind, sondern immer über der Schuld haben Menschen Gott erkannt. Wenn Sie fragen, wie kann ich Gott erkennen? Da warten manche auf irgendeinen Engel oder auf ein goldenes Papier oder auf ganz merkwürdig übernatürliche Dinge. Und Sie müssen es doch an der Bibel mal sehen, dass Menschen über ihre Lebensschuld, über dem aufgewachten Gewissen Gott erkannt haben. Abraham und ein Petrus und Paulus und die große Sünderin und der David und wer das war. Sie haben Gottes Güte und seine Gnade erst entdeckt, wie das in ihrem Leben wach geworden ist. Und die Josefs Geschichte gefällt mir ganz besonders, weil in der Josefs Geschichte, wenn ich es recht gezählt habe, in 10 Kapiteln nur einmal Gott vorkommt. Eine ganz alltägliche Geschichte aus dem Leben. Und da steht nur, und der Herr war mit Josef. Und das ist auch nur eine Ergänzung, damit der Leser besser versteht. Aber die Geschichte ist durchsichtig für den gegenwärtigen Gott, der hineinleuchtet in unser Leben, der alles transparent macht und redet. Und was wir zuerst dort sehen, ist, wie alte, unbereinigte Schuld aufwacht. Die Brüder Josefs, die hatten ja die alten Dinge längst vergessen, vielleicht waren Jahrzehnte ins Land gegangen und jetzt war die Hungersnot da. Das könnte auch viel länger gewesen sein, wir waren schon 20 Jahre. Und in der Hungersnot hören sie, dass in Ägypten man Getreide kaufen kann. Ja nun, das ist ein Geschäftsvorgang. Sie rüsten eine Karawane aus und gehen nach Ägypten. Und dort kommt da irgend so ein Scheich, so ein gestrenger Herr, der sie verhört. Nun, das ist nicht verwunderlich, sie hatten ja eine ausländische Staatsangehörigkeit und da prüft er das. Und nun läuft das Ding irgendwie komisch. Sie haben ja auch schon so Situationen erlebt, sie sind aus dem Leben gegriffen. Der Herr traut ihnen nicht, der verdächtigt sie. Ihr seid Spione. Und unter dieser ganzen Belastung, ach, jetzt, wie geht das? Bei uns, genau wie es bei uns abläuft. Und sehen Sie, die biblischen Geschichten sind so hilfreich, um unser Leben zu deuten. Wir sind redliche Leute, wie Sie das überzeugend sagen können. Wir haben noch nie jemand was zu leid getan. Wir sind ordentliche Leute. Wir haben einen Vater, wir stammen aus einem guten Stall, heißt das auf Deutsch nicht. Wir haben eine ordentliche Familie, intakte Familie heißt das. Wir sind 12 Kinder und dann kommen sie geschwind ins Stottern. Einer ist zwar nicht mehr da, aber der ist irgendwo verschütt gegangen, wir wissen auch nicht genau wo. Aber sonst ist alles eigentlich in Ordnung, einer ist noch bei Papa daheim. War alles so intakt, wir sind rechte, redliche Leute. Dass der Herr, der gestrenge Herr, sich nicht drauf einlässt, Sie brauchen gar nicht viel drüber nachsehen, das sind Lebenssituationen. Warum traut er Ihnen nicht, warum glaubt er Ihnen nicht? Sie haben doch so ein gutes Leumundszeugnis. Und er steckt sie 3 Tage ins Gefängnis. Jetzt würde ich die Geschichte von uns weiter erzählen, wenn mir das passieren würde. Ich würde sagen, in so einer scheußlichen Welt leben wir. Das sind die Despoten Ägyptens.
Da muss man dringend die Menschenrechte einklagen. Und was ist das? Ich habe das nicht verdient. Gott, warum lässt du sowas zu? Warum geht mir so dreckig? Haben Sie noch nie so gesprochen? Wenn es einen Gott im Himmel gäbe, dann müsste mir auch mehr helfen. Wie oft höre ich diesen Satz? Bei diesen Brüdern geschieht etwas, was man überhaupt nicht verstehen kann. Und sie können es nur deuten, wenn Gottes Geist Gewissen erweckt. Und das ist außergewöhnlich. Und mir ist bezeichnend, das mag oft in einer Evangelisationsversammlung passieren, in einem Gottesdienst, vielleicht durch ein Traktat, das mir einer in die Hand drückt. Das kann aber mitten im Geschäftsleben ablaufen, wo man gar nicht dran denkt. Es ist ein seltenes Geschehen. Ich kenne ganz wenig Menschen, bei denen das Gewissen wach wird, dass sie ihre eigene Schuld sehen. Und da sagen sie plötzlich in dem Gefängnis nichts von Anklage, nichts von Protest, nichts von Vorwürfen, sondern sie sagen ganz einfach, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Was haben sie verschuldet? Es hängt doch überhaupt nicht zusammen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sagen sie, ich bin schuld. Es dauert ganz lang bei uns. Man kann sogar jahrelang in einem Gottesdienst sitzen und das doch nie richtig begreifen. Ich bin schuld. Ich habe das mit meinem Leben verwirkt. Und dann wacht bei ihnen das alte, längst Geschehene aus unheimlich langer Zeit zurück wieder auf. Ich weiß nicht, wo bei ihnen das Gewissen aufwacht. Sind das Dinge, die ins Elternhaus zurückreichen, aus ihrer Schulzeit, aus ihrer Lehrlingszeit, oder wo das war? Dinge aus der Kriegszeit. Was ist da oft unbewältigt? Ich habe mal so mit einem ganz kühnen Offizier gesprochen, der sagt, er verstehe gar nicht, dass jemand verweigern kann. Und nach ein paar Minuten erzählte er mir jeden Einzelnen, den er abschießen musste, und hat das Gesicht noch vor sich gesehen, wurde nie damit fertig. Es sind unheimliche Wunden, über die wir nie reden wollen. Und was sind wir für eine herzlose Gesellschaft, dass wir dann so fest und so pausbäckig sagen, das interessiert den Menschen heute nicht mehr. Statt dass wir Stätten schaffen, wo Menschen unter vier Augen, unter dem Beichtgeheimnis abladen dürfen, sodass kein anderer Mensch es erfährt. Das hat die Jesusordnung. Niemand darf davon wissen, bloß Gott allein. Vor ihm ausbreiten und Vergebung empfangen, alte Dinge bewältigen und loswerden. Alte Dinge, die uns plötzlich so schwer auf der Seele liegen, wo wir sagen, das haben wir in unserem Bruder verschuldet. Jetzt möchte ich einen Einschnitt machen, einen zweiten Punkt markieren. Vor Gott wird uns das Schwere der Sünde erst richtig bedrückend. Was Sünde ist, da kann man natürlich lachen und an Filmtitel denken oder Sünde, wenn man ein Kuchenstückchen zu viel isst oder so. Was Sünde ist, sollten Sie immer nur aus Ihrem Leben wissen. Wenn der Heilige Geist sein Licht drauf richtet. Heißt im Psalm 50, ich will dich strafen und es dir unter die Augen stellen. Laufen Sie Gott nicht davon. Viele Menschen laufen Gott davon. Die sagen, ich halte das nicht mehr aus, weil sie nicht durchbrechen. Gott will doch sie nicht zermalmen. Er will doch heilen. Er will doch die Brüder frei machen. Er will doch retten. Sie müssen das verstehen. Aber es wird ihnen in dem Augenblick oft noch furchtbarer. Der John Newton hat das vorhin in dem Lied gesagt, die Gnade hat mich zuerst die Furcht gelehrt. Ich habe zuerst das Abscheuliche meines Handels erst erkannt, wo ich zu Jesus kam. Und so geht es bei den Brüdern auch. In dem Augenblick, wo sie ihre Schuld erkennen, da sagen sie, wir sahen die Angst seiner Seele bei dem Bruder Josef. Wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören. Jetzt sahen sie die aufgerissenen Augen ihres Bruders, die Tränen, die darunter liefen. Wenn Sie die Geschichte vorher noch mal anschauen, wo sie den Josef in den Brunnen warfen und verkaufen, steht kein Wort davon da. Da waren sie so im Hass und haben den Bruder weggegeben, da sahen sie gar nichts. Und es mag bei ihnen so gehen, dass sie erst viele Jahre später sehen, wie das wirklich war. Für sie war das nur ein kleiner Ehefehltritt und die Frau hat es glücklicherweise nicht gemerkt und so. Und dann meinen sie, was war das Fieseste meines Lebens? Was war ich für ein verlogener Kerl? Wie habe ich damals meinen Chef betrogen? Wie habe ich ihn angelogen und dann das Gesicht geheuchelt und als er mich gefragt hat, unschuldig getan? Wir können ja so pervers unsere Art spielen und das ist von uns, das zeigt uns Gottes Wort. Im Lichte Gottes sieht man das. Du stellst unsere Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und da kann man mit der Sünde nicht mehr spielen. Und die Sünde ist kein Witz und nicht irgendwo ein Kavaliersdelikt. Und das ist irgendwo nicht schick, wie heute die Sünde auch in der Christen offenbar schick geworden ist. Die Sünde ist so fies, so hinterhältig, so schuftig, so gemein, so dreckig in all ihren Auswirkungen. Da können Sie einsetzen, wo Sie wollen, Sie müssen es vor den Augen Gottes sehen. Und da will ich mit gar keinem drüber streiten. Das wird Ihnen so schwer. Und dann geht es noch wie bei Ruben, der den Brüdern sagte, ich hab's euch doch noch gesagt. Und Ihnen kommt es in Erinnerung. Da war noch einer, der uns gewarnt hat. Aber wir sind mutig durch und sagen, ich brauche mein Recht und ich kann mich nicht immer nach den alten Vorstellungen richten und ich will doch auch ein moderner Mensch von heute sein. Und der Ruben sagt, warum habt ihr nicht auf meine Stimme gehört? Versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Jetzt wird sein Blut von unseren Händen gefordert. Man kann morden, ohne dass man ein Messer in der Hand hat, das wissen Sie. Man kann einem Menschen das Leben rauben, bloß indem man es ihm unsympathisch macht, indem man ihn den Lebensraum streitig macht. Und das Blut lastet auf uns. Und jetzt das Letzte noch. Ich wollte sagen, wie die Schuld erkannt wird und erweckt wird, wie die Schuld uns in ihrer ganzen Bösen unerträglich wird und jetzt noch unbegreiflich ist die Vergebung. Weil uns das als Kindern schon erzählt wurde, ist uns die Geschichte von Josef immer so lieb. Da stellt man sich den Josef da so vor. Ich habe mir oft gewünscht, meinen Brüdern gegenüber so ein Josef zu sein und den mal heimzuzahlen, wissen Sie. So, jetzt sollen die auch schmachten, nicht? Kinder verstehen doch die Geschichten viel zu gut. Und das stimmt doch nicht. Der Josef läuft hinaus und heult. Er war ein ganzer Mann. Aber es ist gut, wenn wir auch noch irgendwo ansprechbar sind, für das, was viel tiefer geht. Er kann das gar nicht ertragen. Er kann nicht mal seine Brüder ängstigen. Er hält selber kaum aus. So schwer wird es ihm. Er will ihnen doch die wunderbare Vergebung zusprechen. Sie müssen das nachher noch lesen. Wie er eilt ihnen nachher alles zu erklären, nachdem noch dieser Pokal da versteckt war in dem Sack. Er sagt, ich bin euch nur vorausgeschickt, um euch zu retten. Er will gar nichts heimzahlen. Es geht gar nicht ums Heimzahlen. Sie können ja die alte Schuld sowieso nicht rächen. Wer das meint, man könne Schuld irgendwie tragen oder wiedergutmachen, der täuscht sich. Es geht überhaupt nichts mit Wiedergutmachen oder fast nichts. Die Steuerschuld können Sie noch wiedergutmachen und das mit der Straßenbahn können Sie auch noch wiedergutmachen. Aber sonst die meisten Dinge können Sie gar nicht wiedergutmachen. Das böse Wort, das gefallen ist, kann man nicht mehr wiedergutmachen, nicht mehr ungeschehen machen. Das hat eine polnische Frau da neulich so gut gesagt, kam in allen Medien. Ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Ja, was ist das dann, wenn Sie nicht vergessen können? Das ist keine Vergebung. Das sehen wir, Gott will vergeben und vergessen, total auslöschen und wegnehmen. Und das, was von Josef da in der Bibel sichtbar wird, Josef ist wie übrigens viele Gestalten in der Bibel, das sind wirkliche historische Gestalten, aber sie sind vorweisende Vorbilder auf Jesus hin. So handelt kein Mensch. Und der Josef zeigt mir etwas von der wunderbaren, vergebenden Gnade Jesu. Vielleicht haben Sie ein ganz anderes Jesusbild. So ein schnulziges, süßes, kitschiges Jesusbild. Als ob Jesus uns so einfach immer zu jeder dunklen Sache unseres Lebens Ja und Amen dazu sagen müsste. Kein Problem, wird alles okay. Sie haben nie gemerkt, wie Jesus auch hart sein kann, auch für Leute, die ihm gehören. Wie er uns manchmal in die Zange nehmen kann, bis wir Schuld aussprechen. Und wie das bei seinen Leuten ihnen ausgetrieben wird, dass wir das nimmer sagen können, nie mehr sagen können. Ach, wir haben ein gutes Herz und wir meinen es auch so recht und alle Menschen sind eigentlich gut. Dieses vom seichten Humanismus unserer Tage, dass der Mensch nur sich mühen muss, um das Gute zu können. Nein, dass die Gnade uns teuer wird und sagen, wir haben das in unserem Leben erfahren. Er hat uns herausgeholt und täglich ist uns das große Wunder, dass er in die Tiefen meines Herzens hineinblickt. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du siehst meine schräge Art, mein böses Herz. Aber ich preise deine Gnade, dass ich ganze Vergebung vor dir bekomme, ganze Befreiung. Darf ich es Ihnen jetzt zusprechen, heute in diesem Gottesdienst, so wie wir es beim Abendmahl tun. Und hiermit darf ich dir im Namen Jesu die Vergebung aller deiner Schuld zusprechen. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alles, was wir bekennen, bereuen, hassen und lassen. Wo Sie noch drin bleiben wollen, das müssen Sie selber sehen, wie Sie damit klarkommen. Aber das, was Sie loswerden wollen, das, was Sie vor Gott in Ihrer ganzen Art aussprechen, wunderbar. Und wie der Josef vor seinen Brüdern steht und sie dann umarmt und liebt. Sie können anders die Liebe Jesu gar nicht erfahren, als über der wunderbaren empfangenen Gnade Gottes. Die Gnade beugt uns tief und macht uns bewusst, ich habe es nicht verdient. Es kommt ganz selten in der Bibel vor, was diese Brüder, die Brüder Josefs hier sagen, das haben wir unserem Bruder verschuldet. Sie kennen es nochmal vom Schächer am Kreuz. Ein Mann, der nicht mal getauft war, aber der den entscheidenden Satz sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das beugt die Gnade. Dann heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Nur das eine Mal beim verlorenen Sohn, Vater, vergib. Und die Türen des Vaterhauses sind offen. Die Gnade macht uns selig. Die Gnade treibt uns. Die Gnade prägt uns. Und die Gnade müssen Sie nur in Ihr Leben aufnehmen, in Ihr Herz aufnehmen. Haben Sie Gottes Herrlichkeit erkannt? O Gnade Gottes, wunderbar. Amen.